Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich präsentiere Ihnen heute wieder eine Ausgabe vom Expertentalk. Den ersten Beitrag hören Sie von Thorsten Leiner. Er ist bereits seit vielen Jahren bei Tempus als Trainer aktiv. Thorsten Leiner ist der Experte, wenn es um das Thema Führung geht. Er ist Führungskräftetrainer und Coach. Außerdem ist er Leiter und Gründer des Instituts für Leadership Competence, eine Weiterbildungsagentur. Herr Leiner hat eine 3-jährige systemische Coaching-Ausbildung absolviert und heute gibt uns Thorsten Leiner einen Einblick in das Thema die Führungskraft als Coach. Ein wirklich spannendes Thema. Ich hoffe, Sie können einige Erkenntnisse aus dem Gastbeitrag von Thorsten Leiner zum Thema die Führungskraft als Coach mitnehmen.
Das gibt es auch als Seminar, ein- oder zweitägig. Und es gab einmal einen Anruf bei Tempus, da sagte ein Mann aus Österreich, glaube ich, war es, wie kann man nur eine Eintagesveranstaltung anbieten mit diesem Thema, das kann doch keine Coaching-Ausbildung ersetzen. Das ist auch nicht Sinn der Sache, sondern es geht hier mehr darum, das Thema Coaching als Führungsphilosophie, will ich es mal nennen, zu nutzen. Und darüber möchte ich heute ein paar Worte sagen. Wenn Sie mal auf der Seite 2 blättern von dem Handout, da haben Sie 4 Punkte im Überblick, über die es heute gehen soll. Ich möchte zunächst ein paar einleitende Worte über die Rolle als Führungskraft, als Coach sagen. Dann eben über das Thema, was ich eben angesprochen habe, Coaching als Führungsphilosophie. Wir werden sehen, da gibt es einen Rollenkonflikt, in den jede Führungskraft kommt. Und da möchte ich was drüber sagen und versuchen, den noch ein Stück weit aufzulösen.
Und dann, Thorsten, kleine Ergänzung. Sprich ein bisschen lauter, wenn es geht. Einfach ein bisschen lauter.
Ja, gut, alles klar. Also einfach melden, wenn irgendwas nicht ankommt. Und Punkt 4 möchte ich über ein Coaching-Modell, das sogenannte Grow-Modell, ein paar Worte sagen. So, dann gehen wir mal auf Seite 3. Und hier möchte ich mal mit einem typischen Beispiel aus dem Führungsalltag einsteigen. Ich nenne ihn mal Teamleiter Müller. Hat sich vorgenommen, seinen Mitarbeiter, Herrn Adam, zu coachen, also ihn zu begleiten. Er hat folgende 3 Themen ausgemacht, wo der Mitarbeiter Unterstützung braucht aus Sicht der Führungskraft. Zum einen Zeitfresser und Störfaktoren identifizieren und ausmerzen. Zweitens die wichtigen A-Aufgaben, also Prioritäten, richtig abzuarbeiten. Und drittens eine regelmäßige Akquisetätigkeit. Das ist also der Führungskraft aufgestoßen und daran möchte er mit dem Mitarbeiter arbeiten. Er lädt ihn ein. Vielleicht sagt er auch, es geht um einen Coaching-Termin. Der Mitarbeiter kommt neugierig, fragt sich, was hat der Chef jetzt schon wieder vor? Und dann passiert meistens Folgendes. Die Führungskraft zählt die Fehler auf von dem Mitarbeiter Adam, die ihr aufgefallen sind. Und gibt gut gemeinte Tipps, wie diese Störfaktoren identifiziert und beseitigt werden können. Gibt gut gemeinte Tipps, was A-Prioritäten sind aus Sicht des Mitarbeiter oder aus Sicht der Führungskraft für diesen Mitarbeiter. Und gibt auch gut gemeinte Tipps, wie die Akquisetätigkeit aussehen könnte. Also im Zweifelsfall ist auch hier eine Einbahnstraße gegeben. Das heißt, die Führungskraft benennt die Fehler oder die Mängel oder die Dinge, die verbessert werden sollen und sagt auch gleichzeitig dazu, wie das zu geschehen hat. Weil die Führungskraft hat ja schließlich das Know-how und die Erfahrung und weiß am besten, wie es geht. Wir blättern mal auf die Seite 4. Wie geht es dem Mitarbeiter? Im Zweifelsfall fühlt er sich nicht verstanden in seiner Problematik, die er vielleicht tatsächlich auch selber so sieht. Er fühlt sich vielleicht auch bevormundet und gegängelt von seinem Chef, weil er eine andere Arbeitsweise hat als eben dieser Chef und geht raus und sagt, also das war ja wohl nix. Das Problem ist Folgendes und das wird auch als Coaching-Paradoxon in dieser Kombination Führungskraft und Mitarbeiter bezeichnet. Die Führungskraft hat die Unternehmensziele klar vor Augen und hat natürlich auch das Ziel, mit dem Mitarbeiter Adam diese Ziele zu erreichen. Der Mitarbeiter hat seinerseits Ziele und Bedürfnisse und möchte am liebsten auch entscheiden, wie er diese Ziele erreichen kann und angehen wird. Und wenn diese beiden Gegensätze aufeinander stoßen, dann spricht man eben von diesem Coaching-Paradoxon. Im Normalfall ist es sogar so, dass der Coachee, also der Begleitete, Gecoachte, dass der selber entscheidet, wann sein Ziel erreicht ist und dann dem Coach sagt, so vielen Dank, ich habe jetzt die Antwort und komme jetzt weiter klar. Und das ist bei der Führungskraft natürlich so nicht gegeben. Die hat im Zweifelsfall immer noch andere und bessere Ideen, was der Mitarbeiter tun könnte. Also die Problematik ist hier, die Führungskraft sieht die Schwächen des Mitarbeiters und will diese möglichst schnell und effektiv abstellen. Und das ist nicht Sinn und Zweck des Coachings. Wir blättern auf die Seite 5. Hier ist mal die Rolle der Führungskraft als Coach versucht darzustellen. Einmal die Führungskraft. Aufgabe der Führungskraft ist, den Mitarbeiter zu beurteilen, alles Mögliche zu tun, damit dieser seine Ziele erreicht. Und die Führungskraft ist natürlich auch parteiisch im Sinne der Unternehmensziele. Das heißt, er steht hinter den Unternehmen als Führungskraft und gibt die weiter, die Unternehmensziele. Der Coach hingegen hat andere Interessen. Der ist unparteiisch, also ist ein neutraler Begleiter des Coaches. Und sein Anliegen ist es, den Menschen zu fördern in seinen Potenzialen und Ressourcen und ihn freizusetzen. Und wir sehen schon, hier ist ein klarer Rollenkonflikt da, wenn ich sage, Führungskraft ist gleich Coach. Wir gehen mal weiter auf die Seite 5, um mal Coaching näher zu beleuchten. Der Ursprung von Coaching kommt aus dem englischen Begriff. Auf Seite 7 sehen Sie so eine lockere Coaching-Atmosphäre. Ja, hier ein Pub aus Schottland war es, glaube ich, wo ich vor kurzem mal war. So stellt man sich so eine Coaching-Atmosphäre vor. Auf Seite 8 ist die Aufschlüsselung oder die Auflösung, wo der Begriff herkommt, nämlich von der Kutsche. Also dieses Coaching-In war die Haltestelle für den Kutscher und seine Gäste. Und Coaching ist eine Begleitung von A nach B, so wie der Kutscher Menschen von A nach B fährt. Und diese Kutsche kann so ein Sinnbild sein für das Coaching. Man sitzt hinten gemütlich drin. In dem Fall sitzt der Coach also nicht vorne auf der Pritsche, sondern in der Kutsche mit dem Coachee und spricht über die Themen, die den Coachee beschäftigen. Auf Seite 9, also nochmal die Zusammenfassung, Coaching ursprünglich das Kutschieren von einem Ort zu einem nächsten. Und der John Whitmore, ein anerkannter Coach, hat hier so eine schöne Definition gegeben, nämlich die, dass Coaching das Potenzial von Menschen freisetzt und es hilft ihm eher, etwas zu lernen, als dass es ihn etwas lehrt. Also das ist das Entscheidende. Coaching ist letztlich Lernen durch Reflexion. Wir gehen auf Seite 10 des Handouts und wir kommen jetzt zum Coaching als Führungsphilosophie. Und wir sehen hier mal 4 Voraussetzungen, die gegeben sein sollten. Das eine ist, dass der Mitarbeiter freiwillig an diesem Coaching-Prozess teilnimmt und dass er als eigenständige Person gesehen wird und er möchte auch mit seinen Fähigkeiten und Potenzialen auf bestimmte vereinbarte Ziele hinarbeiten. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, dass die Führungskraft bereit ist, den Mitarbeiter in seiner Entwicklung zu fördern und zu unterstützen, also wirklich den Mitarbeiter zu sehen. Und Punkt 3 ist hier ganz wesentlich, die Führungskraft ist bereit, sich mit seinen Vorstellungen, Ideen, wie es besser laufen könnte und was genau getan werden sollte, zurückzunehmen. Also die Führungskraft hält sich zunächst mal mit seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen zurück. Punkt 4 ist auch noch eine wichtige Voraussetzung, dass die beiden bereit sind, sich auf den Weg zu machen, gemeinsam an bestimmten Zielen zu arbeiten. Und das Ganze kann man also als prozesshaft sehen. Wenn wir auf Seite 11 blättern, bitte, ist eine weitere wichtige Voraussetzung. Und man kann sich schon vorstellen, dass nur jemand gecoacht werden kann, der auch schon gewisse Erfahrungen und Qualifikationen mitbringt. Genau das zeigt dieses Bild, was entlehnt ist dem situativen Führen. Und wir sehen hier aus diesem Konzept oder aus diesem Führungsmodell des situativen Führens, dass hier vier Führungsstile integriert sind. Und beginnen tut das Führen im Normalfall mit einer Anweisung. Und damit geht einher, das ist dieses untere Bild, wo drüber steht, Selbstständigkeit der Ausführung, dass der Mitarbeiter einen niedrigen Reifegrad R1 hat. Also Mitarbeiter ist noch nicht fähig oder möglicherweise auch nicht willens. Dann kommt eine Anweisung, das ist der Führungsstil S1. Wenn dieser Reifegrad durchschritten wird, kommt ein zweiter Reifegrad R2, wo die Qualifikation schon etwas höher ist. Dann arbeitet der Mitarbeiter mit der Führungskraft gemeinsam. Also die Führungskraft bezieht den Mitarbeiter schon ein. Das ist das, was hier als Überzeugen bezeichnet wird oder auch als Trainieren, wie ich es nenne. Und dann kommt der Führungsstil S3, das ist das Coachende. Und wir sehen, wir sind hier mehr im Beziehungsorientierten als auf der Sachebene, weil die Führungskraft genau das tut, was ich vorhin schon sagte, sich auf die Führung, auf den Mitarbeiter einzulassen und ihn herauszufordern und zu fragen, wir haben da ein Problem, was schlägst du, wie können wir das Problem angehen? Und dann werden die Ressourcen des Mitarbeiters genutzt. Und wenn diese Phase durchlaufen wurde, dann kommt das selbstständige Arbeiten, das ist der Führungsstil S4, also hier wird eine Aufgabe delegiert. Und die Führungskraft ist noch in Kommunikation, aber lässt den Mitarbeiter selbstständig arbeiten. Wir reden hier von dem Führungsstil S3, das Coachende oder auch das eher Kooperative mit den Voraussetzungen, wie ich sie eben erwähnt habe. Wenn wir jetzt mal weitergehen auf Seite 12, wir haben also gesagt, Ziel ist, den Mitarbeiter herauszufordern und zu fördern. Warum soll das jetzt durch Coaching passieren? Naja, meine Erfahrung ist, dass die Führungsgeneration, die jetzt da ist oder nachkommt, mehr und mehr den Anspruch an sich hat, wir wollen nicht autoritär auftreten, wie das unsere Väter vielleicht noch getan haben oder Großväter, sondern wir wollen, dass sich unsere Mitarbeiter persönlich entfalten können. Wir wollen sie dabei unterstützen. Wir möchten eine vertrauensvolle Beziehung haben zum Mitarbeiter und die Selbstständigkeit der Mitarbeiter fördern. Und all das sind gute Gründe, weshalb die Führungskraft als Coach auftreten sollte, wenn, wie gesagt, die Voraussetzungen gegeben sind, die eben angesprochen wurden. Wenn wir auf Seite 13 blättern, sehen Sie Ziele, mögliche Ziele von Coaching. Es geht zum einen um die fachliche Kompetenz, die erweitert werden kann. Es geht um soziale Kompetenzen, also wenn es hier um Kommunikationsverhalten, Konfliktverhalten, Teamverhalten gearbeitet werden soll. Oder auch um Charakterentwicklungen, also was für Werte hat der Mitarbeiter, passen die zu den Unternehmenswerten und wo kann hier an dem einen oder anderen Wert gearbeitet werden. Also beispielsweise, wie ehrlich bin ich, wie vertrauensvoll bin ich, wie sehr gehe ich Beziehungen ein und so weiter und so fort. Das wären mögliche Themen, die da bearbeitet werden können. Seite 14, da will ich gar nicht im Einzelnen eingehen, sehen Sie verschiedene Einsatzgebiete, typische, wo Coaching eingesetzt wird. Also von der Veränderung von Verhaltensweisen des Mitarbeiters über die Begleitung in Veränderungsprozessen bis hin zu Steigerung von Leistungsmerkmalen, wie eben angesprochen. Auf Seite 15 sehen Sie verschiedene Rollen, die der Coach oder auch die Führungskraft als Coach eingehen kann oder in diesen Rollen bewegt er sich. Also er gibt sicherlich Impulse, er kann auch ein Brückenbauer sein. Er ist vor allem jemand, mit dem man reflektiert, Sparringpartner, wie es so schön heißt. Unten rechts steht Lösungshelfer. Wichtig, er ist nicht der Lösungsgeber. Auf die sollte der Mitarbeiter selber kommen, auf die Lösung. Aber er unterstützt bei diesem Geburtsprozess, Lösungen zu finden. Wenn wir auf Seite 16 blättern, kommen wir auf die Frage, wie kann denn die Führungskraft als Coach diesen Rollenkonflikt meistern, wenn die Führungskraft sagt, ja, mir ist es wichtig, meine Mitarbeiter zu fördern und dabei dieses Coaching zu nutzen. Ich denke, wichtig ist zum einen, dass sich die Führungskraft seiner Rolle bewusst ist. trete ich jetzt als Führungskraft auf, als Chef auf, der direktiv sagt, was Sache ist, oder bin ich jetzt der Geburtshelfer, um in einem gewissen Stadium den Mitarbeiter herauszufordern? Also das wäre so diese Rollenbewusstwerdung. Ich bin aufgabenorientiert, wo ich mit Zielen, Zahlen, Daten, Fakten arbeite, oder ich arbeite mitarbeiterorientiert, wo ich eben durch Fragen den Mitarbeiter selber zur Lösung herausfordere. Eine zweite Sache, von der ich merke, dass sie hilfreich ist, ist, wenn die Führungskraft dieses Dilemma, in dem sie selber steht, anspricht und dem Mitarbeiter ganz offen sagt, also ich würde dich gerne begleiten und sehe wohl die Gefahr, dass ich immer wieder mal in meine Rolle als Führungskraft schlüpfe und der Lösung vorgebe. Aber hilf mir doch dabei, dass wir in einen Coaching-Prozess reinkommen, und hilf mir, dass ich hier ressourcenorientiert arbeite. Also gib mir auch als Mitarbeiter immer wieder eine Rückmeldung über den Prozess, in dem wir stehen. Das offenzulegen kann das Vertrauen zum Mitarbeiter stärken und förderlich für diesen Prozess sein. Wichtig ist natürlich auch, das richtige Umfeld zu wählen, also dass man nicht in seinem Büro auf dem Chefsessel sitzt und der Mitarbeiter gegenüber vom dicken Schreibtisch und man dann das Coaching-Gespräch beginnt, sondern dass man eine neutrale Gesprächsecke sucht, ein Besprechungszimmer sucht, dass man dafür sorgt, dass keine Störungen sind, also einfach eine angenehme Gesprächsatmosphäre wählt. Und viertens ist letztlich auch die Methodik. Das heißt, ich nutze gewisse Gesprächstechniken während des Coachings. Damit sind wir auf Seite 17 des Handouts, und da möchte ich drei Dinge mal ansprechen. Einmal das aktive Zuhören, sicherlich allen von Ihnen bekannt. Das aktive Zuhören heißt letztlich Zuhören auf drei Ebenen. Einmal auf der Sachebene, wo ich lediglich das wahrnehme und höre, was der Mitarbeiter sagt, und typischerweise zusammenfasse und sage, Sie sind also der Ansicht, dass die Ziele für Sie zu herausfordernd sind und Sie wünschen sich da eine Unterstützung. Das ist das, was er gesagt hat, der Mitarbeiter. Dann kommt die Gefühlsebene, und hier bewegen wir uns auf der Ebene der Interpretation als Führungskraft. Das heißt, ich höre zwischen den Zeilen und interpretiere möglicherweise, Herr Adam, Sie sagen, also die Ziele sind herausfordernd. Kann es sein, dass Sie sich überfordert fühlen? So, damit bin ich auf der Gefühlsebene und interpretiere und gebe dem Mitarbeiter die Gelegenheit zu sagen, ja, dem ist so, oder zu sagen, nee, ich finde eher die Aufteilung ungerecht, wie wir die Ziele hier besprechen, aber überfordert fühle ich mich nicht. Wichtig ist es, das rauszufinden und anzudocken und zu hören, wo steht der Mitarbeiter. Und das führt uns zur Bedürfnisebene. Das ist letztlich das Entscheidende, rauszufinden, welches Bedürfnis hat der Mitarbeiter im Gespräch. Um nochmal mein Beispiel zu nehmen, ich höre, dass für Sie die Ziele herausfordernd sind. Brauchen Sie noch irgendeine Unterstützung von mir? Und damit bin ich auf der Bedürfnisebene des Mitarbeiters. Auch wenn ich ihm möglicherweise nicht die Unterstützung geben kann, die er sich wünscht, nämlich noch einen zweiten Mitarbeiter, eine Aufteilung, einen Praktikanten oder sowas, kann ich dennoch sicher gehen, dass, indem ich das Bedürfnis wahrnehme, sich der Mitarbeiter zumindest mal verstanden fühlt. Auch wenn ich dann sage, ich verstehe dein Bedürfnis nach Unterstützung, aber in der jetzigen Situation ist das leider nicht möglich, da müssen wir jetzt irgendwie durch. Wie schaffen wir das denn? Und dann bin ich also weiter im Gespräch. So, das ist dieses aktive Zuhören, also eine sehr aktive Geschichte, wo ich auch, und damit sind wir beim zweiten Punkt, offene Fragen stelle. Also hier sind offene Fragen wichtig. Also nicht Ratschläge geben, sondern Fragen und Hinterfragen durch offene, sogenannte W-Fragen. Damit fordere ich den Mitarbeiter heraus. Ein dritter Punkt als Gesprächstechnik ist das Feedback geben. Auf Seite 18, hier das Bild eines Schwanes, der sich gerne fliegen sehen würde oder möchte, geht aber nicht. Er braucht auf Seite 19 einen Feedbackgeber, und das ist in dem Fall die Führungskraft, die ihm sagt, wie er fliegt und was er möglicherweise besser und anders machen kann. Das ist also sehr wesentlich, dass Sie als Führungskraft ständig im Gespräch sind und Feedback geben und Ihre Einschätzung in Form von einer Ich-Botschaft wiedergeben, wie Sie den Mitarbeiter erleben und ihn fragen, wie könntest du dich weiterentwickeln. Damit sind wir auf Seite 20 beim Grow-Modell des Coaching. Das ist letztlich so eine kurze, knappe Vorgehensweise, wie Sie jedes Gespräch, jedes Coaching-Gespräch führen können. G steht für das Ziel, also Goal, Ziel oder Ziele des Mitarbeiters, die vereinbart werden, die sicherlich auch teilweise vorgegeben werden. Das ist ja hier kein Wunschkonzert, das ist mir schon klar. Dann geht es um die Realität, also wie ist der Ist-Zustand des Mitarbeiters in Bezug auf eben diese Ziele. Punkt 3, und das ist jetzt das Entscheidende, ist, welche Möglichkeiten sieht der Mitarbeiter, seine Ziele zu erreichen. Und hier unterstützt die Führungskraft durch diese genannten Techniken und eben die Philosophie, auf den Mitarbeiter einzugehen. Welche Wege siehst du denn selber, deine Ziele zu erreichen? Und hier halte ich mich ganz bewusst zurück. Und W ist dann letztlich Will, die Entscheidung des Mitarbeiters, sich für einen der herausgearbeiteten Wege, um sein Ziel zu erreichen, zu entscheiden. So, dann fasse ich das Ganze zusammen. Und beim nächsten Gespräch sage ich wieder, Ihr Ziel war ja beim letzten Mal folgendes. Wo stehen Sie denn jetzt? Und dann schaue ich, ob er sein Ziel erreicht hat oder ob ich nochmal Möglichkeiten mit ihm erarbeiten sollte, sein Ziel besser zu erreichen. Damit sind wir auf Seite 21. Es gibt unterschiedliche Zieldefinitionen. Ich habe hier mal Leistungsziele und Verhaltensziele rausgenommen, die man vereinbaren kann und auf die dann hingearbeitet wird. Wichtig ist, das kennen Sie ja von Jörg Knobloch auch, dass die realistisch und machbar sind. Und das soll sichergestellt sein, um dann auf die Ziele hinzuarbeiten. Letzte Seite, Seite 22. Das Fazit meiner Ausführung ist, dass es letztlich nicht auf diesen Begriff Coach als Führungskraft oder Coaching als Führungskraft ankommt, sondern entscheidend ist Ihre Haltung als Führungskraft, als Personaler, als Berater. Mit welcher Haltung treten Sie Ihrem Gegenüber entgegen? Sagen Sie, wo es lang geht, wie es funktioniert, oder versuchen Sie eben prozesshaft herauszuarbeiten, was der richtige Weg ist. Voraussetzung ist natürlich auch Zeit, die man mitbringen muss. Wenn der Kittel brennt, wie es so schön heißt, ist natürlich Coaching fehl am Platz, dann kommt eine direktive Ansage. Aber letztlich ist unter den genannten Voraussetzungen Coaching eine probate Möglichkeit, den Mitarbeiter zu fördern und auch die Beziehung zum Mitarbeiter zu intensivieren. So, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe an unseren Moderator.
Auf diesen interessanten Beitrag folgt nun eine Diskussionsrunde mit dem Referenten, Professor Knobloch, und den Teilnehmern. Diese wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.
Herzlichen Dank. Also, Applaus brandet auf. So, alle, die jetzt mit dabei sind, könnten Stern und 6 drücken, dann wären sie scharf geschaltet, so wie sie vorher stumm geschaltet haben. Und jetzt wäre die Chance, dass wir noch ein bisschen darüber reden. Herzlich willkommen auch noch an Sie, Frau Ute Hilliger. Sie haben sich noch eingewählt. Also da haben wir schon einen Coach, aber auch Manuela Müller, Peter Müller sind erfahrene Coaches. Frau Balzinger, Sie sind als Coach unterwegs. Also vielleicht lassen Sie uns ja noch ein bisschen teilhaben. Also meine Frage ist so ein bisschen, ich fühle mich nicht als Coach, zumindest nicht als guter Coach. Und Frage vielleicht zum Thorsten Leiner, sowas wie Quartalsgespräche zu führen, die jetzt gerade Land auf Land ablaufen, weil das Jahr geht zu Ende.
Ja.
Ist das ein Coaching-Prozess oder muss man das woanders verbuchen?
Also wenn ich meine Quartalsgespräche tatsächlich nur einmal im Quartal führe, würde ich das jetzt nicht als Coaching-Prozess verbuchen, sondern sagen, das sind eben Quartalsgespräche. Aber aus einem Quartalsgespräch kann sich durchaus ein Coaching-Prozess entwickeln. Ja. Wenn ich feststelle, der Mitarbeiter hat einen Punkt, an dem er sich weiterentwickeln möchte oder wo er Schwächen hat, muss nicht Schwächen sein, es kann auch Stärken sein, die weiterentwickeln will, ist natürlich noch optimaler. Und dann ergibt sich aus diesem Quartalsgespräch ein Ziel, was ich dann aber als Coach sozusagen weiterführe.
Ah, jetzt hast du verstanden, ja, danke. Ja. Sowas wie auf Seite 3, du musst besser an deinen A-Aufgaben arbeiten, ich will von dir regelmäßig Akquise sehen und jetzt lass uns daran arbeiten.
Da bleiben wir dran. Und sinnvoll ist dann wöchentlich, zweiwöchentlich an so einem Prozess dran zu sein und im Gespräch zu bleiben.
Danke. So, weitere Kommentare von Ihnen, Fragen, Hinweise?
Interessant wären vielleicht auch Führungskräfte oder Berater, die selber Erfahrungen haben, wie es Ihnen damit geht, auch mit diesem Rollenkonflikt.
Ja. Und vielleicht auch der Unternehmer, weißt du, der sagt, also dem stehe ich jeden Tag gegenüber, der sagt, Coaching, du, ich habe andere Sorgen. Also ich habe kein Geld, keine Zeit, keine Kraft, keine Zeit. All diese Geschichten. Ja. Ich muss Ergebnisse bringen. Und dann redet man sehr schnell von A, B, C und ist dann eben auch sehr schnell kurz angebunden.
Ja.
Mhm. Wie ist das? Kann ich einfach was sagen?
Ja, gerne.
Ich finde, dass sich das eigentlich nicht ausschließt. Das ist so wie die Geschichte mit der stumpfen Säge oder dem stumpfen Beil im Wald.
Ja.
Wenn man nachhaltig führen will und seine Mitarbeiter mit ins Boot haben möchte, dann muss man diese Methode anwenden. Denn sonst ist man immer dabei, immer nur zu sagen, du musst jetzt so machen, du musst so machen, du musst so machen, du musst so machen. Ja. Und man kommt zu nichts anderem mehr.
Mhm.
Also wenn man das gut findet, kann man das natürlich so weitermachen. Aber wenn man die Mitarbeiter als volle Arbeitskräfte einsetzen will mit allem Potenzial, dann muss man sie entwickeln und muss sie laufen lassen.
Genau.
Also das waren Sie, Frau Hilliger, das waren Sie, oder? Frau Hilliger.
Ja, das war ich.
An der Stimme habe ich gedacht, müssen Sie sein. Danke. Also, das ist verständlich.
Herr Stumpf, ich habe eine Frage. Herr Leiner, ich bin ja selbst auch Coach und mache das gerne als Externer. Aber ich glaube schon, dass sich viele Führungskräfte jetzt auch sich bemühen zu coachen. Nur sehe ich diese Zielkonflikt, den Sie auch schon angesprochen haben, als für viele Führungskräfte einen ziemlich großen Graben, über den sie vielleicht gar nicht drüber kommen. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Können die nämlich diese Zahlen, Daten, Faktenrolle, klare Zielvorgabe durch die Unternehmensziele, zu den Abteilungen runtergebrochen. Diese Rolle können Sie die wirklich sauber trennen und trotzdem Vertrauen aufbauen oder erhalten dem Mitarbeiter gegenüber. Ich meine, in den Coachings, die ich mache, da kommen ja manchmal auch ganz krumme Gedanken. Bin ich überhaupt in der richtigen Firma oder Ähnliches? Sowas kann doch ein Mitarbeiter gar nicht äußern, in dieser Freiheit, wenn er mit der Führungskraft gegenüber sitzt. Egal, ob im Büro der Führungskraft oder im separaten, neutralen Raum.
Genau, das ist die Problematik. Und also ich stimme Ihnen dazu. Viele Führungskräfte tun sich total schwer. Beispiel Führungskräfte aus dem Vertrieb, die also sehr lösungsorientiert und auch schnell agieren, die tun sich sehr schwer zu coachen, weil sie eben sehr schnell die Lösung erreichen wollen und auch schnell Zahlen erreichen wollen. Ja, Führungskräfte tun sich schwer. Und es ist eine Entscheidung zu sagen, ich möchte es jetzt mal versuchen, so wie Frau Hilliger auch gesagt hat, meine Mitarbeiter zu dieser Selbstständigkeit hinzuentwickeln, zu coachen. Und dafür brauche ich die Unterstützung meiner Mitarbeiter. Und da ist dieses Feedback in beide Richtungen aus meiner Erfahrung wichtig, also dass die Führungskraft auch offen ist, Rückmeldungen zu bekommen von den Mitarbeitern, die sagen, hör zu, jetzt hast du es mir wieder vorgegeben, ich wäre lieber selber drauf gekommen. Es gibt ja diesen schönen Spruch, langfristig gesehen verdient jede Führungskraft die Mitarbeiter oder hat jede Führungskraft die Mitarbeiter, die er verdient. Und da, wo ich immer wieder Lösungen vorgebe, habe ich Mitarbeiter, die fragen, was soll ich tun und nicht die selbstständig Denkenden. Und durch dieses Coaching kann ich das erreichen, aber ich muss mich dafür entscheiden und auch bereit sein, mich zu hinterfragen und auch Rückmeldung geben zu lassen.
Ja, das sind zwei Aspekte. Einmal dass die Führungskraft sich zurückhält und keine Ratschläge gibt. Das mag ja noch gelingen, aber auf der anderen Seite muss der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin ja eine Offenheit an den Tag legen, die vielleicht sie nicht will. Das sehe ich als das größte Problem.
Okay, das Problem ist sicherlich da, gerade wenn ich sehr autoritäre Führungskräfte vorher hatte und jetzt kommt da vielleicht ein junger Kerl daher und sagt, ich bin jetzt mal dein Coach. Also da muss erstmal Vertrauen aufgebaut werden und das Verständnis dafür, was ich darunter verstehe als Führungskraft, das muss erstmal rübergebracht und vermittelt werden. Und ich muss es letztlich versuchen vorzuleben und ich denke schon, dass im Laufe der Zeit eine Offenheit entstehen kann. Es ist ein Weg, auf den man sich machen muss und man muss es ausprobieren.
Also, ein spannendes Thema. Herzlichen Dank. Wenn es noch eine Frage gibt, das ginge.
Im Anschluss hören Sie nun den Gastbeitrag von Jörg Ludermann. Er ist Geschäftsführer der FID Verlag GmbH, Fachverlag für Informationsdienste. Jörg Knoblauch hat Herrn Ludermann auf dem Seminar Die besten Mitarbeiter finden und halten kennengelernt. Sein Beitrag heute: Erfolgreich einstellen mit Predictive Index und Online Assessment.
Jörg Ludermann, Sie sind der Mann, der das Thema hat, erfolgreich einstellen mit Predictive Index. Und wenn man Ihr Handout vor sich liegen hat, dann steht da ganz bescheiden, erfolgreich einstellen mit PI. Also das ist Predictive Index. So, und Online Assessment. Jörg Ludermann war Anfang 2011 Teilnehmer auf einem meiner Seminare. Da ging es um die besten Mitarbeiter und da haben wir miteinander gesprochen. Herzlichen Dank. Herr Ludermann ist Geschäftsführer der FID Verlag GmbH, Fachverlag für Informationsdienste. Außen drauf ist ein wunderhübsches Büro. Herr Ludermann, das ist Theodor Heusstraße 2 bis 4, oder?
Ja, da sitze ich allerdings nicht, sondern im Hochhaus.
Ah, jetzt, okay. Also, der FID-Verlag, Fachverlag für Informationsdienste, ist ein Verlag, der seine Kunden in den Bereichen Geldanlage, Gesundheit, Elternwissen, also sie haben eine ganz breite Aufstellung, unterstützt. Und zusätzlich werden spezielle Branchen wie der Versandhandlung und E-Commerce mit Kongressen, Seminaren, Informationsdienste etc. bedient. So, Jörg Ludermann ist der Mann, der das Trainee-Programm des FID-Verlags und des Verlags für die deutsche Wirtschaft AG unter sich hat und leitet. Und deswegen also herzlichen Dank, Ludermann, dass Sie uns heute Einblicke geben in das Themenfeld Online Assessment. Bitte.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einführung. Guten Abend zusammen. Es ist in der Tat so, dass ich zwei Hüte aufhabe, also dass ich zum einen dieses Trainee-Programm für die Unternehmensgruppe leite, aber ansonsten eben Geschäftsführer im FID-Verlag bin. Wir haben vor circa 12 Jahren angefangen, dieses Trainee-Programm auf den Weg zu bringen. Und das war für uns ein Grund, weil wir im Profitcenter-System aufgestellt sind im Unternehmen. Und das ist ganz wichtig, um diesen Prozess hinterher auch zu verstehen, warum wir so auswählen, wie wir auswählen. Wir suchen in der Tat Mitarbeiter, die sehr stark eigenverantwortlich sind, die unternehmerisch denken und agieren, die kommunikationsstark sind, selbstständig arbeiten und eigenverantwortlich arbeiten. Und das liegt eben an diesem Profit-Center-System, wo einzelne Produkte wie ein Unternehmen im Unternehmen geführt wird und die Mitarbeiter eben sehr viele externe Partner führen müssen und sehr ganzheitlich denken. So, das führte dazu, dass wir gesagt haben, wir können sehr schlecht in unser Unternehmen fertige Produktmanager, Profit-Center-Leiter integrieren, wenn die aus anderen Unternehmen mit anderen Strukturen kommen, sondern für uns ist es extrem wichtig, uns selbst die Mitarbeiter heranzuziehen über dieses Trainee-Programm, die wir dann eben in einem einjährigen Programm fit für das Produktmanagement machen wollen. Wir haben dann angefangen vor 12 Jahren zunächst einmal damit tatsächlich das ganz normal die damals übliche Bewerberverfahren zu machen, indem wir überwiegend erstmal den PI, den Predictive Index genutzt haben und danach Bewerbungsgespräche geführt haben. Da haben wir festgestellt, das ist sehr schwierig, vor allen Dingen in der Zeit, als noch sehr große Bewerbermengen in der Tat kamen und haben dann versucht, über ein Assessment, ganz normales mit Anwesenheit, eine Auswahl zu treffen. Und das ist für ein Unternehmen in unserer Größenordnung nicht ganz einfach. Es ist sehr aufwendig, es ist sehr teuer. und war vom Prozess her bei uns sehr schwer zu integrieren, weil wir auch nicht eine riesige Personalabteilung haben, die entsprechend sich darum kümmert, sondern unser Recruiting besteht aus, sagen wir mal, 2 Personen. Und das war in diesen Strukturen ganz schwer zu machen. Dann haben wir uns überlegt, wie wir entsprechend vorgehen können, haben uns umgesehen und sind dann eben zusätzlich auf dieses Online-Assessment-Verfahren gekommen. Wenn Sie mal auf die Folie 2 gehen, da habe ich einmal kurz versucht darzustellen, wie bei uns der Bewerberprozess abläuft. Als erstes gucken wir, was für eine Stelle schreiben wir aus, was für ein Profil sollte ein Mitarbeiter auf dieser Stelle haben. Das ist, wie ich gerade schon gesagt habe, bei uns eben, wenn Sie diesen Weg Trainee, Produktmanager, Profit Center Leiter, Bereichsleiter vor Auge haben, eben der unternehmerisch denkende, durchsetzungsstarke, eigenverantwortliche Mitarbeiter. Wir haben, um dieses Sollprofil zu erstellen, für das Online-Assessment tatsächlich dieses Online-Assessment mit Mitarbeitern durchgeführt, die längere Zeit schon im Unternehmen waren, von dem wir gesagt haben, über verschiedene Verlagsbereiche hinweg. Das sind super Mitarbeiter, die sind sozusagen Prototyp für den guten Profit-Center-Leiter. Die haben dieses Online-Assessment sozusagen durchgeführt und da hat sich dann sehr schnell, sehr klar ein Sollprofil herausgestellt. Dann gehen wir im zweiten Schritt ganz normal so vor, dass wir eben entsprechend Stellenausschreibung für das Trainee-Programm machen. Wir suchen in der Regel eben Trainees mit dem Weg zum Produktmanagement. Wir haben aber auch Online-Marketing-Trainees in den letzten Jahren eingestellt, die leicht vom Profil etwas abweichen, weil die eher in eine Spezialistenrichtung gehen. Aber ich sag mal, ich beschränke mich jetzt mal bei der weiteren Beschreibung eben auf die Trainees, die ins Produktmanagement gehen. Lassen entsprechend eine Anzeige, vor allen Dingen heutzutage natürlich online über die ganzen Bewerberportale erstellen. Auch da haben wir beispielsweise etwas ungewöhnliche Wege beschritten, indem wir Werbetexte auch mal genutzt haben, um unsere Stellenanzeigen zu formulieren, um dort einfach ein bisschen sich abzuheben und einen anderen Zungenschlag ein bisschen hereinzubekommen. Und danach kommen dann eben hoffentlich möglichst viele gute Bewerbungen zu uns ins Haus. Die kommen nur noch wenig per Post, also man kann wirklich sagen, 98% kommen die heute online zu uns. Und dann beginnt eben in der Recruiting-Abteilung ganz normal der übliche Prozess der Sichtung und der Auswahl aus diesen Bewerbungen. Da guckt man klar, wie üblich, darauf, was haben die für eine Ausbildung, was haben die für Noten, was haben die für einen Werdegang, Praktikas, Auslandserfahrung etc. pp., wie das üblich ist. Und dann im nächsten Schritt setzen wir dann in der Tat den Predictive Index ein. Das ist ein Verfahren, was heutzutage auch online gemacht wird. Wenn Sie mal kurz auf die nächste Folie springen, das ist ein Formular, wie wir es früher im Print benutzt haben. Heutzutage wird einfach ein Link an die potenziellen Mitarbeiter geschickt, die dann diesen Predictive Index innerhalb von 5 Minuten ausfüllen können. Das ist also ein sehr schnelles Verfahren. Und da gibt es noch eine zweite Seite dazu, die habe ich jetzt nicht zusätzlich abgebildet, wo die Leute einfach ganz spontan bestimmte Begriffe ankreuzen sollen. Das führt dann, wenn Sie auf die nächste Seite einmal kurz gehen, in der Auswertung, die eben auch elektronisch an uns übermittelt wird, zu solchen Kurven. Und im Wesentlichen gibt es eben 4 Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Die heißen hier A, B, C und D. Man muss eine spezielle Ausbildung haben, um diesen Predictive Index lesen zu können. Und hier gibt es eben erste Anhaltspunkte dafür, was für Verhaltensweisen hat der potenzielle Mitarbeiter, was wäre ein Arbeitsumfeld, was für ihn möglicherweise passen würde, welche Aufgabe würde eventuell zu ihm passen. Also mal als Beispiel einfach, wenn Sie diese Kurve angucken, die jetzt hier abgebildet ist, das wäre für uns zum Beispiel keine Kurve, die wir für das Produktmanagement ideal halten würden. Wir würden erwarten, dass der erste Faktor A sehr viel höher ist, also über diesem mittleren Pfeil, damit die Leute antriebsam sind und aus eigener Energie heraus arbeiten. Wir würden das B, was hier der zweite Faktor ist, etwas niedriger erwarten, weil das hier sehr ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit wäre, ein Typ, der auch gefallen will, der irgendwo möglicherweise im Vertrieb beispielsweise gut aufgehoben ist. Das brauchen wir bei uns im Produktmanagement nicht. Wir hätten das C gerne so niedrig, wie es hier auch ist, damit es sozusagen bedeutet sehr viel Energie, und das D Was hier auf der Mitte ist, ist für uns auf der Mitte auch gut. Als Beispiel, wenn Sie einen Buchhalter suchen würden, dann würden Sie danach gucken, ob das D sehr hoch ausgeprägt ist, beispielsweise sehr regeltreu, er sich an Anweisungen hält. Das ist bei uns in dem Job nicht so sehr ausgeprägt. Natürlich müssen die in einer gewissen Weise sich auch an Regeln halten, aber wenn sie eigenverantwortlich unternehmerisch denken sollen, ist das nicht der entscheidende Faktor. Also die Kurve, die jetzt hier beispielsweise abgebildet ist, wäre nicht eine typische Kurve für uns, aber nur als Beispiel, wonach wir gucken. Und auch hier gibt es natürlich ein Ideal für diese Stelle. Und wenn wir jetzt einen Buchhalter einstellen wollten, machen wir den Predictive Index auch mit der Person. Aber dann muss die Kurve natürlich eben ganz anders aussehen als bei einem potenziellen Trainee oder potenziellen Produktmanager, den wir suchen und einstellen würden. Das ist also sozusagen der zweite Schritt, den wir nach dem Eingang der Bewerbung und der Sichtung der Online-Bewerbungen machen. Das ist ein Schritt, der eben sehr schnell geht und der uns dann eben nochmal hilft, sozusagen eine Schnellanalyse zu machen. Ganz wichtig ist zu sagen, das ist ja kein Test, den man hier macht, sondern da geht es auch nicht nach gut und nach schlecht, sondern da geht es eben nur um bestimmte Verhaltensweisen, die der Mitarbeiter möglicherweise an den Tag legen wird und die eben einen Indiz dazu geben, passt der auf die Stelle möglicherweise, passt der nicht auf die Stelle möglicherweise. Es ist auch so, dass wir das Ergebnis grundsätzlich mit jedem Bewerber dann auch, wenn wir ihn im Gespräch bei uns haben, besprechen. Also das ist schon so, dass wir da sehr offen sind, sagen, was ist da rausgekommen, und wir haben eigentlich, kann man sagen, in 99% der Fällen, wenn es nicht 100% sind, dass die Leute sich in der Tat auch darin wiedererkennen. Also das führt dann auch zu einer sehr hohen Akzeptanz. Es kommt in ganz, ganz wenigen Fällen vor, dass wir Bewerber haben, denen wir das zuschicken mit diesem Link, die dann sagen, das kenne ich nicht, das ist merkwürdig, wenn ich da nur Begriffe ankreuze, das möchte ich nicht machen. Und wenn solche Vorbehalte da bestehen, dann ist das auch ein bestimmter Typus von Mitarbeiter, und dann sehen wir in der Tat da auch von weiteren Gesprächen ab. Kommt aber allerdings, muss man sagen, sehr, sehr selten vor. Wenn dann die Bewerbungsunterlagen gut sind, wenn der Online-PI zu dem Profil, was wir gerne haben, passt und wir sagen, das ist prima, dann gehen wir in den nächsten Schritt und machen das Online-Assessment. Und das Online-Assessment wird in unserem Fall, da gibt es aber mehrere Anbieter, angeboten, nennt sich Profiles International. Die Firma, die das anbietet, kommt ursprünglich aus den USA, bietet das aber eben auch in Europa und in Deutschland eben an. Und das ist nochmal eine Erweiterung zu dem Predictive Index, weil man zusätzlich zu den Verhaltensmerkmalen, wie wird der Mitarbeiter die Arbeit machen, tatsächlich hier nochmal sehr viel stärker auch mentale Fähigkeiten sehen kann. Also kann er die Arbeit machen? Was hat er für einen Lernindex? Bei uns ist wichtig, in einem Verlag, wir haben ja sehr viel mit Sprache zu tun. Ich muss Texte von Chefredakteuren sichten, muss die freigeben, muss sagen, ist das gut? Ich muss Werbetexte analysieren, beurteilen. Also das sprachliche Vermögen ist für uns zum Beispiel ganz wichtig. Aber auch, weil wir eben ganzheitlich das unternehmerisch führen, muss ich in der Lage sein, betriebswirtschaftlich darüber zu gucken, muss sagen, sind die Zahlen gut, ist die Werbestatistik, sind die Werbeergebnisse gut. Also ich muss auch analytisch sein, das heißt auch der Umgang mit Zahlen ist für uns extrem wichtig. Und letzten Endes auch das Thema berufliche Interessen, will er die Arbeit machen? Da gucken wir dann in der Tat darauf, ist der Mitarbeiter eher unternehmerisch aufgestellt? Ist er vielleicht irgendwo ein Typ, der handwerklicher aufgestellt ist, etc. pp. Also das sehen Sie, wenn Sie auf die letzte Folie gehen, vorletzte Folie, die letzte ist, vielen Dank, dann sehen Sie so eine Auswertung, die man aus diesem Profiles herausbekommt. Und da sehen Sie diese drei Blöcke. Das ist eben der erste Block, der Lernindex, verbaler Ausdruck, verbales Denken, Umgang mit Zahlen und numerisches Denken. Und der zweite Block, der dann die Verhaltensmerkmale nochmal abdeckt, das ist dann eine Überschneidung zu dem Predictive Index, wobei man sagen muss, dass wir in sehr vielen Fällen hier in der Tat eine große Überschneidung zu dem Predictive Index sehen. Es gibt schon mal Fälle, wo wir eine Abweichung haben. Und das ist für uns dann sozusagen der Anreiz, nochmal gezielt mit bestimmten Fragen eben bestimmte Dinge wie Durchsetzungsstärke, soziale Ausrichtung, Lenkbarkeit, Entscheidungsstärke dann eben zu hinterfragen. Wenn Sie sich diese Auswertung angucken, dann können Sie sehen, dass bestimmte Felder, also es geht ja von 1 bis 10, dass bestimmte Felder hier grau hinterlegt sind. Und das ist sozusagen unser Profil. Also wenn man jetzt beispielsweise oben beim Lernindex guckt, dann ist unser Profil 6 bis 9. Und das heißt, irgendwo sollte das über 7 liegen. Der Kandidat, der hier dies ausgefüllt hat, das sehen Sie an dem Aufpoppen, der 8 hat eben einen Lernindex 8. Das heißt, der würde genau in unserem Profil drin liegen. Und wenn Sie sich oben den gesamten Bereich angucken, dann sehen Sie, dass das überall jetzt in diesem Fall sehr gut in unserem Profil passt, also sowohl beim verbalen Ausdruck als auch beim Umgang mit Zahlen. Und Sie sehen dann auf der rechten Seite daneben, dass wir eben unser Muster, was wir zugrunde gelegt haben, anhand des Profils, was wir über die Wunschmitarbeiter sozusagen erstellt haben, 95% Abdeckung in diesem Bereich haben. Das ist natürlich ein sehr guter Wert. Dann sehen Sie, dass wir im zweiten Bereich, in diesem Falle, hier eine geringere Abdeckung haben. Das ist ein bisschen typisch auch für diese Verhaltensmerkmale, weil da natürlich, sag mal, erstmal mehr Faktoren drin sind und dann die Bandbreite entsprechend auch größer ist. Wobei man auch hier sagen muss, in diesem Beispiel haben wir 62% Abdeckung. Wir haben aber Fälle, wo wir zum Teil auch auf über 80% durchaus kommen. So, hier sehen Sie eine große Abweichung, beispielsweise bei der Energieebene. Die ist hier nur 4. Da würden wir normalerweise schon erwarten, dass ein potenzieller Mitarbeiter eben sich im Bereich 8, 9 bewegt. Das liegt daran, weil die eben selbstständig, eigenverantwortlich, unternehmerisch arbeiten müssen. Das ist kein typischer 9-to-5-Job, sondern das geht auch von der Arbeitsbelastung eben da schon mal drüber hinaus in bestimmten Phasen, und da muss man schon ein bisschen Power haben. So, Durchsetzungsstärke, Ihr zweites Beispiel, wäre auch in diesem Fall etwas unter unserem Wunschprofil. Durchsetzungsstärke ist uns eben schon sehr wichtig, weil wir eben zum Teil junge Mitarbeiter haben, die mit erfahrenen Chefredakteuren zu tun haben. Das sind beispielsweise Anwälte oder Leute, die auch in anderen Positionen lange Jahre sind, die durchaus auch älter sind. Und da muss ich mich als junger Mensch durchaus eben auch schon mal durchsetzen können und nicht sofort einknicken, wenn ich mit dem diskutieren muss, ist der Text nun gut oder ist er jetzt nicht gut aus Sicht unseres Kunden. So, soziale Ausrichtung ist ein Punkt, der Wert ist sehr hoch, wenn Sie irgendwo jemanden suchen für soziale Berufe. Erstaunlicherweise ist der aber sogar bei uns auch im Bereich von 6-7 in dem Sollprofil. Also das heißt, wenn man hier eine 1 hat, fällt das schon raus, aber das ist jetzt für uns nicht der hauptentscheidende Faktor. Lenkbarkeit ist hier mit 10 sehr, sehr hoch. Ja, das bedeutet im Grunde genommen, Sie haben hier einen potenziellen Mitarbeiter vor sich, der möglicherweise sehr leicht zu führen, zu beeinflussen ist. Das mag für den Vorgesetzten mitunter sehr angenehm sein, der aber eben dann auch die Fahne mitunter sehr schnell in den Wind weht, und das korreliert sehr häufig mit der Durchsetzungsfähigkeit und mit der Kompromissfähigkeit, wenn die Lenkbarkeit hier so hoch ist. Und das sehen Sie hier bei dem Kandidaten auch. Da ist die Kompromissfähigkeit mit 4 nicht so sehr ausgeprägt, aber die Durchsetzungsstärke ist eben auch nicht so sehr hoch. Und die Lenkbarkeit ist sehr hoch. Also das ist ein Punkt, wo wir durchaus im Gespräch dann Anlass dazu nehmen würden, das zu hinterfragen. Grundeinstellung mit 5, das ist so ein bisschen Thema, bin ich optimistisch oder pessimistisch. Entscheidungsstärke ist eben bei uns ja ein sehr relevanter Faktor, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, weil Sie halt sehr viele Entscheidungen täglich fällen müssen, und da müssen Sie einfach sicher und schnell entscheiden, und da ist ein hoher Wert sehr wichtig. Und Kompromissfähigkeit ist so ein Punkt, das sollte nicht zu ausgeprägt sein, deswegen ist das hier bei uns auch um die 5, 6, weil sie eben sich schon mal durchsetzen müssen und mit externen Partnern dann eben nicht jeden in Anführungszeichen faulen Kompromiss eingehen können, und das eben vom Profil hilft für uns dann immer. Unabhängigkeit, nochmal das Thema, sag mal, wie eigen angetrieben agiere ich, und Objektivität ist so ein bisschen das Thema, bin ich ein Bauch- oder ein Kopfmensch. Das ist so ein Punkt, wo wir eben irgendwo eine mittlere Ausprägung haben. Wir suchen jetzt weder ausgeprägte Bauch- noch ausgeprägte Kopfmenschen. Wenn Sie dann den dritten Teil sehen, dann sind das eben diese beruflichen Interessen, wo wir Technologie, Unternehmergeist, Finanzen, Verwaltung haben, Kreativität. Und da ist für uns ganz klar der Unternehmergeist ein wichtiger Faktor. Durchaus haben wir häufig Bewerber, und das ist auch ganz gut aus unserer Erfahrung heraus, die durchaus auch eine gute Portion Kreativität, also als zweitwichtigstes Interesse haben. Und das sehen Sie auch, wenn Sie das Anforderungsprofil sehen, wo Unternehmergeist an Stelle 1, Kreativität an Stelle 2 und Finanzen, Verwaltung eben an dritter Stelle steht. Und hier wäre bei dem potenziellen Mitarbeiter tatsächlich Technologie ausgeprägter als der Unternehmensgeist und die Kreativität spielt hier keine Rolle. Aber das ist so ein Punkt, was man auch mal abgleichen kann, natürlich dann mit dem Lebenslauf und was einem natürlich dann auch nochmal Anreize und Punkte gibt für die Bewerbergespräche. Wichtig ist zu sehen, dass bei uns wirklich ein Zusammenspiel aller dieser Instrumente ist und nach dem Online-Assessment, wenn dort ein Ergebnis herauskommt, wo wir auch sagen, ja, das könnte potenziell eben das richtige Profil für einen Mitarbeiter bei uns sein, folgt danach das ausführliche Bewerbungsgespräch und da führen wir zu zweit, also Leiterin des Recruitings, in der Regel mit mir oder wenn es um Direkteinsteiger geht, mit den jeweiligen Verlagsleitern, dann ganz ausführliche Bewerbungsgespräche, die gehen durchaus 2-2,5 Stunden, wo dann natürlich genauso gut der Bewerber uns auf den Prüfstand stellen kann, die Aufgabe hinterfragen, das Unternehmen hinterfragen kann, aber wo wir natürlich auch dann auf den auf das Predictive Index und auf das Online-Assessment natürlich Bezug nehmen. Was sehr schön ist bei dem Online-Assessment und das findet auch sehr große Akzeptanz bei den potenziellen Mitarbeitern, bei den Bewerbern, dass es für den Mitarbeiter hinterher eine Auswertung gibt. Das heißt, wenn wir im Gespräch dort zusammensitzen oder wenn wir nicht zu einem Gespräch kommen, sondern eine Absage schicken, bekommen die eine Auswertung des Online-Assessments. Das ist dann nicht spezifiziert auf den Job, die es bei uns gab, sondern ist dann allgemein gehalten eben für den Bewerber, sodass er auch für weitere Bewerbungsgespräche durchaus da was lernen kann und gucken kann, für welche Position er möglicherweise besonders gut geeignet ist. Also es gibt ihm ein immer positives Feedback, weil es auch daraus ja kein Gut oder kein Schlecht gibt. Es gibt nur ein möglicherweise für unsere Position, die wir ausschreiben, geeignet oder eben weniger geeignet. Und das wird ihm zurückgespielt und das wird sehr positiv auch von den Bewerbern bei uns aufgenommen. So, das ausführliche Bewerbungsgespräch ist natürlich der letzten Endes wichtigste und entscheidendste Faktor. Das andere wird eben untermauert, hilft uns aber auch im Gespräch eben gezielter zu fragen und bestimmte Dinge, die man möglicherweise aus dem Bewerbungsunterlagen so nicht herausgenommen hätte, nochmal gezielt eben zu hinterfragen. Das Ganze, ich hatte das vorhin schon angesprochen, ist natürlich auch eine Frage, was kostet das? Der Predictive Index, dort muss man eine Lizenz für ein Unternehmen oder für eine Unternehmensgruppe wählen und das macht man einmalig und kann dann so viele PIs im Jahr nutzen, wie man möchte. Bei dem Online Assessment ist hier bei diesem Anbieter so, dass man entsprechend sag mal, einen Preis mit denen natürlich verhandeln muss und das ist abhängig von der Menge, die man abnimmt. Bei der Menge, die wir abnehmen, kommen wir, um Ihnen ungefähr eine Größenordnung zu geben, auf einen Preis von gut 170 Euro pro Bewerber. Deswegen machen wir das natürlich auch nicht vorneweg mit jedem Bewerber, der hereinkommt, sondern deswegen filtern wir eben vorab erst mit dem Predictive Index und gehen dann im zweiten Schritt erst zum Online Assessment, um entsprechend dort natürlich auch die Kosten dann ein bisschen im Griff und im Auge zu behalten. Wir haben das jetzt seit langen Jahren im Einsatz. Was wir auch machen, ist, dass wir natürlich ab und zu das Profil nochmal überprüfen, eben am Beispiel von guten, erfahrenen Mitarbeitern, wo wir sagen, das ist sozusagen der Wunschmitarbeiter, um zu gucken, ob sich das in den letzten Jahren möglicherweise geändert hat, weil ja auch Anforderungen des Jobs, der Arbeit sich durchaus ändern. Verlage sind ja auch in einem Strukturwandel und wenn man überlegt, was vor 12 Jahren an Arbeit war, ist das, was wir heute machen, dann doch ein bisschen anders und die ganzen Online-Themen und Online-Marketing-Themen spielen natürlich da auch eine wesentliche Rolle, sodass man dort immer wieder natürlich das hinterfragen kann und das machen wir auch, um zu gucken, ob sich das Profil dann eben ändert und man eben dann bei der Auswahl letzten Endes dann feinjustieren will. Auch hier bekommt man natürlich, weil das im Gespräch dann ja übergeben wird, auch ein Feedback von den Bewerber natürlich, die sagen, war gut, habe ich selten irgendwo gehabt. Also wir haben wenige Bewerber, die mit diesem Online-Assessment vorher in Berührung gekommen sind. Es gibt eher mal welche, die tatsächlich ein richtiges Assessment gemacht haben, aber sehr selten jemand, der das online gemacht hat, gibt aber überwiegend durchaus ein sehr positives Feedback dazu, auch von den Bewerbern, sodass ich wirklich sagen muss, für uns ist das sehr erfolgreich, deswegen machen wir das seit mehreren Jahren jetzt und sind in der Tat damit sehr zufrieden.
Und auch hier folgt nun wieder eine Diskussionsrunde mit dem Referenten Jörg Ludermann, Professor Dr. Jörg Knoblauch und den Teilnehmern.
Können Sie mitreden?
Dann auch gleich mal eine Frage.
Ja.
Ja. Ja, Firma Mainter, Frau Vollner. Hallo, Herr Ludermann. Für mich hat sich schon die ganze Zeit die Frage gestellt, was ist jetzt eigentlich dann der Unterschied zu diesem bestehenden Persolog-Modell? Ist es eine Steigerung oder ist es ein ähnliches Modell? Wir haben beides noch nicht so viel eingesetzt für unser Unternehmen.
Also, für, ja. Ja.
Gerne, wenn Sie also was sagen, Herr Ludermann, und ich würde dann auch noch was dazu sagen, weil Modellvielfalt ist halt in diesem Bereich nun wirklich überwältigend. Bitte.
Ja, das ist wohl richtig. Ne? Also ich sage mal, der Unterschied für uns, und das ist, glaube ich, nochmal wichtig mit dem Predictive Index und dem Online Assessment, ist in der Tat, dass ich bei dem Predictive Index nur auf diese Verhaltensweisen gehe, während ich eben bei dem Online-Assessment sehr viel stärker eben auch noch diese zwei anderen Faktoren berücksichtigen kann und eben gucken kann, sag mal, für welchen Job ist der Kunde geeignet und wie ist eben dieser Lernindex. Das ist eben schon eine Ergänzung und gibt eben nochmal andere Aspekte dann letzten Endes auch. Und deswegen setzen wir in der Tat beide Sachen ein. Es gibt aber eine Vielzahl von anderen Verfahren, die dem Predictive Index sehr ähnlich sind. Und das ist letzten Endes möglicherweise auch eine Geschmackssache, welches man dann hinterher einsetzt.
Also herzlichen Dank, Herr Ludermann, genau. Also für Sie, Frau Vollner, es gibt ganz, ganz extrem teure Geschichten. Fangen wir bei Myers-Briggs an und so weiter. Das ist auch ein klinisch kranken Menschen und so weiter. Dann geht es nacheinander runter. Und der Predictive Index und so weiter, das sind ja alles zertifizierte Geschichten. Also ohne Zertifizierung keine Anwendung. So. Ja. Und dann, wir haben uns damals entschieden für Persolog, deswegen, weil das weltweit die Nummer 1 ist, aber vor allem auch, weil man dieses System ohne Zertifizierung anwenden kann. So, und jetzt geht es nacheinander runter, und ich denke, die schenken sich alle nicht so viel, geht es nacheinander runter, bis zu Dingen wie Enneagramm, Struktogramm und so weiter. Die sind dann völlig unwissenschaftlich. Aber wir sind hier im Bereich der wissenschaftlichen Methoden, und da gibt es halt mal, gibt es ein dickes Buch hier in Deutschland, und da sind etwa 100 dieser Methoden aufgelistet. Aber okay. Also was mich fasziniert, Herr Ludermann, ist einfach, dass Sie das so konsequent einsetzen. Und das muss ich sagen, wow. Also bei uns ist ja so, dass 9-stufiger Einstellungsprozess, in der 5. Stufe kommt bei uns das Interview. Und da fängt dann auch bei uns, der jetzt zum Interview kommt, bereits den ausgefüllten Fragebogen mit. Also bei uns ist das halt nicht online, sondern ist eine Printversion, die wir machen, weil die billiger ist. So, und aber bei Ihnen habe ich jetzt den Eindruck, und das hat mich damals total begeistert, als wir darüber sprachen, diese Auswertung von Predictive Index und Online Assessment ist bei Ihnen was, die halbe Miete, oder? Wie würden Sie das nennen? 20%, 30%, 50%? Wissen Sie, Sie sammeln ja Daten und am Ende des Tages müssen Sie eine Entscheidung treffen, rein oder raus. Wie wichtig ist da das, was Sie uns gerade vorgetragen haben?
Also das ist schon wichtig, ne? Und das ist auch ganz sicher mehr als 20%, würde ich sagen. Also es ist schon so, wenn wir jetzt gute Bewerbungsunterlagen haben, wo wir sagen, das könnte passen, kommt immer als nächstes der Predictive Index. Und wenn dort ein Index herauskommt, der wirklich überhaupt nicht passen würde, also ich sag mal, wir würden eben unser Profit Center Profil suchen und da kommt ein Buchhalter raus, der wirklich ein extrem hohes D hat, sehr regeltreu ist, der möglicherweise auch gründlich ist und wir suchen ja einen ungeduldigen Menschen, weil er eben antriebsam sein soll. Also wenn genau das Gegenteil rauskommt, dann ist das sicher schon auch ein K.O.-Kriterium. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt ja auch nicht, dass der gut oder schlecht ist, aber das heißt schon, dass er eben für unsere Position in der Regel nicht geeignet ist. Und natürlich, weil wir eben auch das Feedback aus den Gesprächen kennen, vertrauen wir da auch der Auswertung relativ stark, weil wir es eben eigentlich noch nie erlebt haben, dass jemand bei uns im Gespräch sitzt, der sagt, ich finde mich da überhaupt nicht wieder, da bin ich das Gegenteil von, sondern in der Regel gibt es ein zustimmendes Nicken und eher kommt die Reaktion erstaunlich, was man da alles draus sehen kann. und wie treffsicher das letzten Endes ist. Und das gibt uns da schon sehr große Sicherheit, dass wir in der Tat das vorwegschalten und dass wir da schon sagen, das kann auch ein K.O.-Kriterium sein. Natürlich ist die Bandbreite groß und natürlich ist es nie das Idealprofil. Da gucken wir natürlich auch schon ein bisschen rechts und links, das ist ja klar. Wir wollen ja auch nicht die Leute im Haus haben, die alle 100% genau gleich sind. Das kann ja auch nicht richtig sein. Insofern ist das nicht alles. Letzten Endes ist das gute Gespräch absolut natürlich entscheidend, wo man wirklich einen Eindruck persönlich von jemandem bekommt. Aber es ist für uns schon sehr wichtig und wir haben das in der Tat, da haben Sie recht, schon sehr klar strukturiert und ohne den Predictive Index wird bei uns auch kein Student für einen Studentenjob oder kein Praktikant eingestellt. Also da sind wir schon sehr konsequent.
Wow, bis ganz runter. Frau Vollner, wenn der Herr Ludemann von A, B, C, D spricht, das ist Ihnen vielleicht jetzt aufgefallen, dann sprechen Sie als Personologe von D, I, S, G. Also im Kern sind das ähnliche Geschichten. Es kommt aus derselben Testfamilie.
Ja. Also kann man sagen, sehr, sehr ähnlich, also absolut. Ne?
Ja. Herzlichen Dank. So,
okay, danke. Ja. Bitte?
Nun sind wir am Ende der Aufzeichnung des Experten-Talks. Ich hoffe, Sie konnten wichtige und interessante Dinge für Ihre tägliche Arbeit mitnehmen. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen alle Zeit ein gutes Händchen in Sachen Personal. Ihr Siegfried Lachmann.